Wir haben heute, welchen Tag? Reformationstag, genau. Ich dachte schon, es kommt Halloween. Das kommt erst heute Abend. Na, es ist immer noch offiziell Reformationstag. Heute vor 504 Jahren hat Martin Luther die Thesen, die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg in Sachsen-Anhalt geschlagen. Und ich möchte heute eine Predigtreihe beginnen, passend zum Reformationstag. Was ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch? Es ist ja so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Praxis, Halloween tatsächlich in unserem Land den Reformationstag schon weitgehend verdrängt hat. Also wenn man in die Medien schaut, was in der Zeitung und so stand, wie sich vorbereitet wird auf Halloween, und wenn man in die Läden kommt, wo man die Gruselausrüstung kaufen kann, dann denkt man, Reformationstag kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Ja, und selbst in Kindergärten, in kirchlichen Kindergärten, wird Halloween gefeiert mit Gruselkostümen und Masken und dem ganzen Tralala. Ja, sogar von einem Grusel-Halloween-Gottesdienst habe ich gelesen. In Idea stand das diese Woche drin. Und da fragt man sich eigentlich schon, und das fragt man sich wirklich, ist die Reformation noch aktuell? Bis dahin war die überhaupt nötig? Braucht man noch die Aufrechterhaltung der Trennung durch die Reformation? Was sind eigentlich die Gründe, dass es eine Reformation gegeben hat, und wie aktuell sind diese Gründe heute noch? Ich war vor einigen Jahren auf einer Konferenz unter dem Thema der Unterschied zwischen dem Evangelium Roms und des Römerbriefes. Und der Referent hat hervorragend ausgeführt, was die Inhalte des Evangeliums des Römerbriefes sind. Nur war es so, den meisten Teilnehmern war dies bereits bekannt. Und viele, die sich unter diesem Titel angemeldet haben, ich auch, wollten eigentlich über das Evangelium Roms ein bisschen was wissen. Das ist leider sehr kurz gekommen. Und da hat es mich dann schon gereizt vor einigen Jahren, bereite doch selber mal was vor, wo das Evangelium Roms einmal dargestellt wird, und stelle es dann gegenüber dem Evangelium des Römerbriefes, denn das biblische Evangelium der Apostel ist ein anderes als das Evangelium dieser großen Kirche in Rom. Und das hat sehr viel mit der Reformation natürlich zu tun. Und ich möchte heute zum Eingang dieser Predigtreihe einen Überblick geben über die Geschichte der katholischen Kirche. Ich hole einmal recht weit aus, und klar, wenn man jetzt ein paar hundert Jahre katholische Kirche, man muss praktisch auf 1700 Jahre letzten Endes zurückschauen, zwischen 1500 und 1700 Jahren, da könnte man so vieles aufzählen, und ich will das heute einmal im Schnelldurchgang machen, wichtige Stationen dieser Geschichte, und hier und da auch mal ein bisschen mit der Lupe draufhalten, um etwas näher zu beleuchten. Die katholische Kirche behauptet, von Jesus Christus selbst gegründet worden zu sein und sich nie geändert zu haben. Andererseits versucht sie in den letzten Jahrzehnten den Anschein zu erwecken, dass seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das fand von 1962 bis 1965 statt, grundlegende Veränderungen stattgefunden hätten. Beides ist falsch, wie ich in dieser Predigtreihe noch aufzeigen werde. Und gegenwärtig kommt noch dazu, dass viele Katholiken durch die Skandale mit schwerstem Kindesmissbrauch durch Priester verunsichert sind. Aufgrund der Kindesmissbrauchsskandale hat es viele Austritte gegeben. Bei den Evangelikalen dagegen gewinnt die katholische Kirche durch ihre Größe, durch ihre lange Geschichte und auch ihre klare Haltung zur Abtreibung viel an Ansehen. Die politische Taktik der katholischen Kirche vergleiche ich mit einem Chamäleon. Je nach Zeit und Umfeld tritt sie anders auf. Wo sie politische Macht hat, setzt sie ihre Interessen unter Umständen auch mit Gewalt durch. Der bisherige Höhepunkt war im Mittelalter, wo die Kirche Macht über Menschenleben hatte und auch unzählige Menschen umgebracht hat, die nicht mit ihr konform gegangen sind. Wo sie in einer schwächeren Position ist, setzt sie dagegen auf Verhandlungen, wie zum Beispiel gegenwärtig in der Ökumene. Es geht darum, taktisch klug vorzugehen, nur dann seine Ziele herauszustellen, wenn dies diesen Zielen auch dient. Ziele dagegen verschleiern, wenn diese Taktik dem Angestrebten förderlicher erscheint. Die römisch-katholische Kirche ist nicht 2000 Jahre alt, wie sie fälschlicherweise behauptet. Die Geschichte der katholischen Kirche ist die Geschichte der Entwicklung des Papsttums. Zu biblischer Zeit gab es mehrere Älteste über eine Gemeinde. Mit der Zeit setzte sich jedoch immer mehr ein elitäres Priesterdenken durch. Dann wurden Bischöfe eingesetzt als Priester nicht nur über eine Ortsgemeinde, sondern gleich über Gemeinden einer ganzen Region. Ein solches System finden wir in der Bibel nicht. Dann gab es Regionen mit großem Einfluss im Römischen Reich, zum Beispiel Rom, Antiochia, Konstantinopel und Alexandria. Und deren Einfluss immer mehr gewachsen ist. Und die gerieten dann in Streit darüber, welcher Bischof von ihnen die gesamte Kirche als Oberhaupt anführen soll. Wenn man hier auf die Bibel gehört hätte, hätte man lesen können, dass Jesus Christus das Oberhaupt der Kirche ist und dass man dafür keinen Bischof oder irgendeinen Anführer über die gesamte Kirche gebraucht hätte. Man hat es doch getan und man hat eben gestritten und die vier mächtigsten Bischöfe im Römischen Reich waren eben die in Rom, in Antiochia, heutiges Syrien, Konstantinopel, das ist das heutige Istanbul, und Alexandria in Ägypten. Nach heftigen Machtkämpfen hat dann der Bischof von Rom die meisten oder auch einflussreichsten Unterstützer gefunden und konnte sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen, und damit war praktisch das Papsttum geboren. Bereits circa 200 Jahre vorher, im Jahr 313, unter dem byzantinischen Kaiser Konstantin, wurde das Christentum die vorherrschende Religion im Römischen Reich. 380 wurde das Christentum, das damals schon die wesentlichen Züge der katholischen Kirche trug, zur offiziellen Staatsreligion ernannt. Die Verbindung von Staat und Religion wurde mit der Zeit immer enger. Und das ist ein wesentliches Kennzeichen der katholischen Kirche immer geblieben, eine ganz enge Verbindung von Staat und Kirche. Und je diktatorischer ein Staat wurde, umso enger hat sich die Kirche auch an den Staat gehalten und dessen Thesen vertreten. Knapp 200 Jahre später setzte sich, wie gesagt, der römische Bischof mit seinem Machtanspruch durch. Der heute gängige Titel Papst wurde jedoch erst im Jahr 1075 von einem deutschen Papst eingeführt. Das war der Papst Hildebrand. Hildebrand ist einer der ältesten deutschen Namen überhaupt, hat eine lange, ruhmreiche Tradition. Und dieser Papst Hildebrand ist bekannter in der Geschichte als Gregor der Siebte. Gregor der Siebte war sein Papstname, sein Künstlername, hätte ich beinahe gesagt. Papst Gregor der Siebte, Papst Hildebrand, hat die katholische Kirche ganz stark beeinflusst. Und wir werden noch mehr von ihm hören in dieser Predigtreihe. Und eines seiner wesentlichen Dinge, die er eingeführt hat, war eben, dass der Titel Papst fest eingeführt wurde. Vorher lautete sein bis dahin gängigster Titel Pontifex Maximus. Das war übrigens auch der offizielle Titel der römischen Kaiser. Nach dem Untergang des Römischen Reiches nahm der Papst, jetzt nicht gerade von Bescheidenheit geprägt, diesen Titel an, Pontifex Maximus. Die Geschichte des Papsttums ist auch eine Geschichte von Macht, von Blut, von Intrigen und von sexueller Unmoral. Im Mittelalter gab es zeitweilig zwei Päpste gleichzeitig. Einer in Rom und der andere, der Gegenpapst, in Avignon in Frankreich. Man kann heute auch noch in Avignon den Papstpalast besichtigen und im Vatikan natürlich in Rom sowieso. Und diese haben sich dann gegenseitig exkommuniziert und als Ketzer verdammt. Es gab Papstdynastien, wie zum Beispiel aus der spanischen Familie Borgia, wo für die Kinder von Päpsten die Nachfolge als Papst gesichert wurden. Es wurden Sexorgien mit Prostituierten im Vatikan und auch im Papstpalast in Avignon gefeiert. Es wurden unzählige Menschen umgebracht, die einige Dogmen der katholischen Kirche ablehnten bzw. kritisch sahen. darunter zahlreiche bibeltreue Christen. Wenn ihr mal in Rom seid und über den Tiber geht, rüber zum Vatikan, dann ist ja diese Brücke mit den vielen Engelsfiguren. War schon jemand mal in Rom? Na, Francesco war schon mal, ja. Und bei Franca habe ich den Verdacht, es könnte auch der Fall gewesen sein, dass er das schon gesehen hat. Und da, das ist ja die sogenannte Engelsbrücke wegen dieser Engelfiguren. Und dann gegenüber, so halb rechts, ist dann die Engelsburg, benannt nach der Engelbrücke. Und dieser Engelsburg, da wurden unzählige Menschen zu Tode gefoltert, die der katholischen Kirche widerstanden haben, die anderer Meinung waren, die eben sich nicht in allem gebeugt haben. Da wurden unzählige Menschen umgebracht. Das war eine einzige Folterkammer, ein riesiges Foltergefängnis. Das ist hier der historische Hintergrund und zahlreiche bibeltreue Christen waren dabei, die getötet wurden. Die katholische Kirche hat in ihrer Geschichte zwei ganz große Spaltungen erlebt. Die eine war im Jahr 1054. Das war nach langem Streit die offizielle Trennung der orthodoxen Kirche von Rom. Und dann 500 Jahre später, 1517, genauer gesagt am 31. Oktober 1517, die Reformation und damit die Loslösung der evangelischen Kirche vom Vatikan. Wobei man genauer sagen muss, es war eigentlich gar keine Reformation, sondern eine Trennung. Die katholische Kirche wurde ja nicht, wie ursprünglich von Luther gedacht, reformiert, sondern hat im Gegenteil nicht nur sämtliche unbiblischen Dogmen beibehalten, sondern diesen noch andere hinzugefügt. Nach der Reformation kam dann die Zeit der sogenannten Gegenreformation. In der Zeit der Gegenreformation, so etwa ab 1560, wurden viele evangelische Gebiete unter militärischer Gewalt für den Katholizismus wieder zurückerobert. Dazu gehört zum Beispiel Österreich, das bereits komplett evangelisch war. Nach der Eroberung durch die katholischen Truppen mussten alle Einwohner wieder katholisch werden. Ja, und wenn das jemand nicht wollte, und es gab welche, die weigerten sich, wer das nicht wollte, musste das Land verlassen. Wer sich weigerte, das Land zu verlassen, wurde umgebracht. Ich war gestern in meiner Heimatstadt Pirmasens und bin da auch durch den Ortsteil Fehrbach gefahren. Zu meiner Heimatstadt Pirmasens gehört ein Dorf, das inzwischen in die Stadt eingemeindet wurde, mit Namen Fehrbach. Und ich habe mich als Kind immer gewundert, dass die Fehrbacher bis heute Tiroler genannt werden. Ich konnte mir das nicht erklären. Als ich im Fußballverein eingetreten bin und habe in der D-Jugend mein erstes Punktspiel im Fußball gehabt, und da haben wir in Fehrbach gespielt. Und unser Trainer hat uns dann gesagt, am Samstag spielen wir gegen die Tiroler. Dachte ich, ja, sind die da mit Tirolerhut und Lederhose und so unter Tiroler, ja, verstellt man sich sowas vor, Lederhose und Jodeldüdeldü oder sowas. Und wir waren eigentlich ganz normale Pfälzer, wie man andere auch kannte. Und wir haben dann ein Fußballspiel gemacht. Ich konnte mir nicht erklären, warum die Tiroler genannt werden. Es war nicht so, dass ich schlaflose Nächte deswegen gehabt hätte. Aber jahrelang wusste ich das nicht, bis ich herausgefunden habe, dass deren Vorfahren Flüchtlinge der Gegenreformation aus Tirol waren, die im 16. Jahrhundert in der Pfalz Asyl gefunden haben und dort das Dorf Fehrbach gegründet haben. Der Gründer und führende Mann der Gegenreformation war Ignatius von Loyola. Er war General in der spanischen Armee. Er hatte eine Marienerscheinung und die Gestalt, die ihm da erschienen war, hätte ihm Erleuchtung gebracht. Dadurch motiviert hat er den Mönchsorden der Jesuiten gegründet. Der derzeitige Papst Francesco gehört diesem Orden an. Was wir heute von Päpsten alles hören, Hildebrand, Francesco, was alles für Päpste gegeben hat. Papst Francesco gehört dem Jesuitenorden an und er ist der erste Papst aus dem Jesuitenorden, der Papst geworden ist. Das hat es nie zuvor gegeben. Und das ist bemerkenswert, denn sein Vorgänger, Papst Benedikt XVI., der deutsche Papst, Josef Ratzinger, ist ja ungewöhnlicherweise vorzeitig zurückgetreten aus seinem Amt. Und das ist überaus selten im Papsttum, dass ein Papst vor seinem Ableben das Papstamt nicht mehr ausgeübt hat. Ich weiß gar nicht, ob es das davor schon mal gegeben hat. Also ich habe es noch nie gehört. Die letzten Jahrhunderte hat es jedenfalls nicht gegeben. Und dann wurde eben der Jesuit Francesco zum Papst gewählt. Und damit war im Jahr 1517, also im Jahr 2017, 500 Jahre nach der Reformation, ein Jesuit, ein Orden, der als Gegenreformation gegründet wurde, im Papstamt. Das nenne ich mal ein klares Signal ans 500-jährige Reformationsjubiläum. Zufall? Vielleicht. Ja, Ignatius von Loyola hat die Gegenreformation angeführt, militärisch angeführt. Er war Armeegeneral. Und seine Erfahrung als General in der spanischen Armee hat ihm natürlich sehr genutzt, um militärisch gegen die Protestanten vorzugehen. Die Gegenreformation hat mit militärischer Macht wieder zahlreiche Gebiete in Europa, die evangelisch geworden waren, für den Vatikan zurückerobert. Ignatius wurde dafür natürlich heilig gesprochen. Sein Weg der Gegenreformation ist gepflastert mit unzähligen Massenmorden an evangelischen Christen. Zur Gegenreformation gehört auch die grausame Verfolgung der Hugenotten in Frankreich, welche im bestialischen Massaker der Bartholomäusnacht ihren furchtbaren Höhepunkt fand. Die Bartholomäusnacht fand 1572 statt und ich möchte dieses eine Beispiel heute mal besonders herausgreifen, um zu zeigen, mit welcher Grausamkeit die Gegenreformation geführt wurde, wie viele Menschen dort umgebracht wurden und in welch einer Denkweise das geschehen ist, beispielhaft für viele Grausamkeiten in dieser Zeit im Zusammenhang mit der Gegenreformation. Die Protestanten in Frankreich nannten sich Hugenotten und sie wurden verfolgt von der katholischen Kirche, dass sie eben ihren evangelischen Glauben wieder ablegen sollten. Und vor einigen Jahren, das war am 29. Mai 2016, erschien in der Welt ein geschichtlicher Artikel von dem Historiker Jan von Flocken, wo er die Geschehnisse der Bartholomäusnacht nach seinen geschichtlichen Recherchen beschreibt. Daraus möchte ich mal einige Auszüge lesen, die deutlich machen, was damals abgegangen ist. Maximilien de Sully, später einflussreicher Chefberater von König Heinrich IX., war 12 Jahre alt, als in Paris das Inferno über ihn hereinbrach. Er erinnerte sich, 3 Stunden nach Mitternacht weckte mich das Läuten sämtlicher Glocken und das Mordgeschrei des Pöbels. Das ist ein Augenzeuge, der die Bartholomäusnacht erlebt hat. Sir Julien, mein Erzieher, stürzte mit meinen Kammerdienern aus dem Haus, um nach der Ursache zu forschen. Und seither habe ich von den beiden Männern nie mehr etwas erfahren können. Sicher sind sie unter den ersten gewesen, die der Volkswut zum Opfer fielen. Jetzt wieder der Artikel, Jan van Flocken. In der Tat geschah es früh um 3 Uhr, da gab die Glocke der Kirche Saint-Germain-le-Auxerrois das Signal. An diesem 24. August 1572 begann in Paris ein kaltblütig geplanter Massenmord, der seinesgleichen in der Geschichte sucht. Die Bartholomäusnacht, benannt nach dem Tagesheiligen, dem Apostel Bartholomäus. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts tobte in Frankreich ein Religionskrieg. Die vom spanischen König unterstützten Katholiken und die Hugenotten, genannten Protestanten, bekämpften einander mit erbitterter Wut. Das Land wurde provisorisch von Katharina von Medici regiert, der Mutter des unmündigen Königs Karl IX., und sie schwankte zwischen den Fronten hin und her. Katharina verhandelte, intrigierte, drohte, schmeichelte und log, urteilte der Journalist und Kulturhistoriker Friedrich Sieburg in seiner französischen Geschichte. Nach dem sogenannten Blutbad von Vassy 1562, als in dem Champagnerstädtchen katholische Söldner einen hugenottischen Gottesdienst überfielen und Dutzende ermordeten, eskalierte die Situation. 1570 kam es aber zu einem Friedensschluss. Die Hugenottenführer glaubten an eine ehrliche Versöhnung mit dem einstigen Gegner. Daher hielt man es für ein gutes Omen, als Katharina eine Heirat ihrer Tochter Margot mit dem Hugenotten Heinrich von Navarra anbot. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sollten vom 18. bis 21. August 1572 stattfinden. Sämtliche militärischen und politischen Führer der Hugenotten folgten der Einladung nach Paris. Dort liefen sie ahnungslos in die Falle. Man wollte die günstige Gelegenheit ausnutzen, dass alle Hugenottenführer an einem Ort versammelt waren. In der Nacht zum 24. August sollte ein koordinierter Massenmord stattfinden. Gegen 3 Uhr nachts brach in Paris ein Morden los, das an Schrecknissen kaum zu überbieten ist. Und hier wieder Augenzeugen, die beschreiben, hier wurde an Greise das graue Haupt an den Steinen zerschlagen, dort starke Männer, die in vielen Schlachten ruhmvoll gekämpft hatten, von Jugendlichen zu Tode gemartert, so ein Augenzeuge. Mit der Kraft der Verzweiflung wehrte sich dort eine Mutter umsonst. Ihr Kind wurde aus den Armen gerissen, das lese ich nicht weiter, was sie dann gemacht haben. Ein Bürger aus Straßburg, der besuchsweise in der Stadt weilte, schildert die Szenerie. Da setzte überall in Paris ein Gemetzel ein, dass es bald keine Gasse mehr gab, auch nicht die allerkleinste, wo nicht einer den Tod fand, und das Blut floss über die Straßen, als habe es stark geregnet. Das Gemetzel zog sich über Stunden hin. König Karl IX. Blickte mit seiner Mutter aus einem Fenster des Louvre-Palastes. Damals war noch nicht der Palast in Versailles gebaut, sondern der König wohnte in Paris im Louvre-Palast. Und da hat dann der junge König, ein Jugendlicher, etwa 16 Jahre alt, mit seiner Mutter die Szenerie beobachtet und angeblich soll er sogar persönlich mit einer Flinte auf Liehende geschossen haben. Sein Kammerherr Pierre de Breton berichtet, dem König habe der Anblick der Leichenhaufen ein großes Vergnügen bereitet. Und am Abend des 24. August lagen 3000 Hugenotten in ihrem Blut. Einzig der frisch gebackene Bräutigam Heinrich von Navarra entkam den Mörderbanden, die ihn durch sämtliche Gemächer des Louvre-Palastes jagten. Er wurde aber später gefangen genommen und zur Konversion gezwungen. 39 Monate später floh er bei Nacht und Nebel in sein kleines Königreich, wo er den Katholizismus wieder ablegte. Soweit der geschichtliche Rückblick aus der Weltausgabe vom 29. Mai 2016, was uns einen Einblick gibt in die Geschehnisse der damaligen Zeit und in diese blutigen Religionskriege. Das ist schon heftig. Andere Christen, die von der katholischen Kirche zu Tode verfolgt wurden, waren die Waldenser in Frankreich, die Hussiten in Böhmen oder die Wycliffiten in England. Viele sind dann, die es überlebt haben, in protestantische Länder geflohen, in protestantische Gebiete geflohen, wie die Fährbacher, und konnten dort, wenn sie Asyl bekommen haben, neu aufbauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es in Deutschland etliche französisch klingende Namen gibt, also von Deutschen, die französisch klingende Namen haben. In der Pfalz besonders viele, weil die Pfalz grenzt ja direkt an Frankreich, aber auch verteilt in ganzen Regionen von Deutschland. Und man hat schon gehört, der Name Pomillon soll auch aus Frankreich kommen. Thomas nickt. Ja, also dass Thomas Pomian hugenottische Vorfahren hat, dürfte also durchaus wahrscheinlich sein. Selbstverständlich sind diese Gräueltaten nicht mit der Heiligen Schrift zu belegen. Die Gemeinde hat keinerlei Gewaltauftrag. Und auch die Staatsmacht ist nach Gottes Ordnung an Recht und Gerechtigkeit gebunden. Doch muss man wissen, dass die katholische Kirche bis in die Neuzeit hinein über Jahrhunderte ihren Mitgliedern verboten hat, eine Bibel zu besitzen, geschweige denn darin zu lesen. Es war unter Todesstrafe verboten, die Bibel in die jeweilige Landessprache zu übersetzen, mit der Begründung, dass sowieso nur geweihte Priester die Bibel verstehen könnten. Deswegen brauchten alle anderen sie auch nicht zu lesen. Insofern wussten die meisten Katholiken gar nicht, was in der Bibel überhaupt drinsteht. Wir haben das Phänomen, dass damals viele Leute gerne die Bibel gelesen hätten, ja, wenn sie denn gedurft hätten, wenn sie die Bibel in ihrer Landessprache hätten lesen können, wenn es Bibelübersetzungen in ihrer Landessprache gegeben hätte und wenn sie sich dann eine Bibel überhaupt hätten leisten können. Heute haben wir dagegen das Phänomen, 500 Jahre später, dass jeder sich in jedem Geschäft oder im Internet oder wo auch immer in der Buchhandlung eine Bibel kaufen kann für ein paar Euro,
und liest sie nicht. Heute will kein Mensch die Bibel lesen. Damals wurde die Bibel als ein solcher Schatz angesehen, zu dem kaum jemand Zugang hatte. Und heute hat jeder Zugang zum Wort Gottes und kaum einer will es lesen.
Noch einige grundlegende Zahlen und Fakten zur katholischen Kirche. Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ist nach ihrem Verständnis absolut heilsnotwendig. Die Rettung geschieht also nicht, wie es der Römerbrief sagt, durch den Glauben an Jesus Christus, sondern durch die Mitgliedschaft in der Kirche, welche durch die Taufe erfolgt, die in der Regel an Kleinkindern vollzogen wird. Diese Lehre ist als Dogma festgelegt und kann nach katholischem Verständnis niemals geändert werden. Obwohl die katholische Kirche im Rahmen der Ökumene sehr taktisch vorgeht und sich mit solchen Aussagen derzeit sehr zurückhält, hat Papst Benedikt, also Josef Ratzinger, 2009 noch einmal ausdrücklich betont, niemand kann Gott zum Vater haben, der die katholische Kirche nicht zur Mutter hat. Er hat also noch mal ausdrücklich betont, niemand kann letzten Endes gerettet werden, wenn er nicht katholisch ist. Das lesen wir auch in offiziellen Lehrbüchern der Kirche. Ich zitiere aus dem katholischen Standardwerk »Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung« und dort steht in Artikel 375, es gibt nur eine allgemeine Kirche der Gläubigen und außer ihr wird keiner gerettet. Gemeint ist natürlich die römische Kirche. Dann aus dem Dekret über den Ökumenismus Unitatis Redin Gratio vom Zweiten Vatikanum, also Mitte der 1960er Jahre geschrieben, denn nur durch die katholische Kirche, die das allgemeine Hilfsmittel des Heils ist, kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Die katholische Kirche hat weltweit etwa 1,3 Milliarden Mitglieder und ist damit die größte Religionsgemeinschaft der Welt. Tendenz steigend, Stand 2020. In Deutschland sind es 22,8 Millionen Mitglieder, Tendenz sinkend, Stand 2020. Die Kirche hat weltweit etwa 3.000 Bischöfe und 400.000 Priester. Der Vatikan befindet sich in Rom, gilt aber politisch als eigenständiger Staat und ist somit der kleinste Staat der Erde. Insofern hat der Vatikan auch Botschafter in ausländischen Staaten, also eine diplomatische Vertretung. Der diplomatische Vertreter des Vatikans wird jedoch nicht Botschafter, sondern Nuntius genannt. Umgekehrt gibt es auch ausländische Diplomaten, die von ihren Ländern als Botschafter in den Vatikan gesandt werden. Auf einem Flug von Tel Aviv nach Frankfurt saß ich einmal zufällig neben dem Botschafter Israels im Vatikan, Oded Ben-Hur. Er war der diplomatische Vertreter Israels im Vatikan während des Pontifikates von Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyla. Und wir haben ein mehrstündiges, hochinteressantes Gespräch geführt. Ich habe ihm gesagt, dass ich Christ bin und gelegentlich christliche Gruppenreisen in Israel durchführe. Er hat mir dann von seinen Gesprächen mit dem Papst über religiöse Angelegenheiten erzählt und wollte nun meine Sichtweise über biblisch-theologische Themen wissen. Ich kann euch sagen, es war eines der intensivsten und interessantesten Gespräche, die ich je in meinem Leben geführt habe. Die offizielle Amtssprache des Vatikans ist Latein. Der Vatikan ist der einzige Staat der Erde, der eine eigentlich ausgestorbene Sprache als offizielle Sprache seines Landes eingeführt hat. Wenn man allerdings durch den Vatikan geht, hört man überwiegend Italienisch, denn viele Priester und auch Angestellte dort sind verständlicherweise Italiener, befindet sich in Rom in Italien. Ich war mit meinen Kindern, als sie damals noch klein waren, Marina und Robin im Vatikan. Wir haben uns das mal angeschaut und da hat man schon überwiegend Italienisch gehört. Papst Benedikt habe ich allerdings mal in Lateinisch predigen gehört. Er hat dabei so fließend Latein gesprochen wie Deutsch. Der Mann ist ja ein Phänomen, der kann mehrere Fremdsprachen fließend sprechen. Und Latein spricht er so, als würde man sich in Deutsch, unter Deutschen unterhalten, Also phänomenal. Der Vatikan hat auch eine eigene Polizei. Diese besteht traditionell aus Schweizer Staatsbürgern und wird deswegen schon seit Jahrhunderten Schweizer Garde genannt. Bei einem Besuch des Vatikans kann man sie in ihren historischen mittelalterlichen Uniformen sehen, mit der Hellebarde als Waffe. Das ist aber nur etwas fürs Auge zur Freude der Touristen. Die tatsächliche Leibgarde des Papstes trägt Anzug und ist auch nicht mit Hellebarden, sondern mit Pistolen bewaffnet, ähnlich unauffällig wie zum Beispiel die Leibwächter von Staatschefs in anderen Ländern. Es gibt im Katholizismus etliche innerkirchliche Gemeinschaften, so zum Beispiel Opus Dei, eine Missionsbewegung, die überwiegend aus Laien besteht, dann zölibatäre Orden mit Mönchen oder Nonnen, es gibt Kapuziner, Franziskaner, Jesuiten, habe ich vorhin schon erwähnt, Dominikaner, Karmeliter, es gibt verschiedene Mönchs- oder Nonnenorden. Und genau wie die Priester verpflichten sich auch die Mönche und Nonnen zu einem lebenslangen Zölibat. Grundlagen des Katholizismus sind die Bibel und die Tradition. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der katholischen Kirche und dem biblischen Glauben liegt in der Antwort auf die Frage nach der Norm für den Glauben. Ist die Bibel die alleinige Autorität oder nicht? Für eine bibeltreue Gemeinde ganz klar, die Bibel allein ist die Autorität und Norm. Und wenn man unterschiedlicher Meinung ist, müssen wir es anhand der Bibel klären. Für die katholische Kirche ist die Bibel nicht alleinige Norm des Glaubens. Neben der Schrift zählt auch die Tradition, die sich im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hat. Beide sollen gleichwertig sein. In der Praxis ist es jedoch so, dass die Tradition ein wesentlich höheres Gewicht besitzt als die Schrift. Denn viele Dogmen und Traditionen, wenn nicht gar alle, stehen im Widerspruch zur Schrift. Ja, und was gilt dann, wenn Dogmen im Widerspruch zur Bibel stehen? Es gilt in allen Fällen das Dogma. Und damit hat die Schrift in der Praxis die weitaus geringere Bedeutung. Deshalb kann die katholische Kirche niemals der Grundlage der Reformation sola scriptura, allein die Schrift, zustimmen. So hat das Zweite Vatikanum im Jahr 1965 noch einmal verbindlich für die gesamte Kirche Folgendes erklärt. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide, also Schrift und Tradition, mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Zitiert aus der Schrift Dei Verbum, 2. Vatikanum, Kapitel 2, Nummer 9. Also nochmal, und das gilt nach wie vor bis heute. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Klare Aussage. Was versteht die katholische Kirche nun unter Tradition? Unter Tradition kann die Kirche alles stellen, was der Papst oder ein Konzil in Gegenwart oder Vergangenheit für richtig anschaut. Wenn das dann noch in ein Dogma gefasst wurde, dann ist das für immer unabänderbar. Deshalb kann die katholische Kirche ihre menschengemachten Dogmen niemals wieder ändern. Selbst wenn sie erkennen sollten, dass diese falsch sind. Sie müssten die Kirche ja quasi selbst auflösen. Es gibt sogar ein Dogma, dass ein Dogma nicht mehr geändert werden darf. Wie hat der Herr Jesus Christus Schrift und Tradition eigentlich beurteilt? Ähnlich wie in der katholischen Kirche gab und gibt es ja auch im Judentum Traditionen, die der Schrift widersprechen. Und das war auch zur Zeit Jesu bereits der Fall. Die Juden hatten Traditionen, menschengemachte Lehren, die der Schrift widersprachen. Was sagt der Jesus dazu? Schauen wir mal in Matthäus 15, 6 bis 9. Dort sagt der Herr Jesus den Schriftgelehrten in Bezug zur Tradition, die sie über die Schrift gestellt haben, folgende Worte. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das ist die Haltung des Herrn Jesus zur Tradition im Vergleich zur Schrift. Nach katholischem Verständnis kann nur ein geweihter Priester die Bibel richtig auslegen. Dass es so viele verschiedene protestantische Kirchen gibt, beweist ihnen, dass man ohne kirchliches Lehramt die Bibel nicht verstehen kann. Die katholischen Priester hingegen haben viele Jahre studiert, wenn auch kaum die Bibel, und verstehen das eben alles viel besser. Und so heißt es im Katechismus der katholischen Kirche in Artikel 85. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes authentisch auszulegen, ist allein dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut. Also nur ein geweihter Priester ist in der Lage, die Bibel richtig auszulegen. Und vielleicht noch ein letztes dazu, jedenfalls für heute. Was sind eigentlich die Apokryphen? In katholischen Bibeln und leider auch manchen evangelischen sind zusätzliche Bücher zur Bibel enthalten, die sogenannten Apokryphen. Dabei handelt es sich um Bücher, die zwischen dem Abschluss des alttestamentlichen Kanons um 400 vor Christus und der Geburt Jesu entstanden sind. Während sich bei einigen Ausgaben der Lutherbibel die Apokryphen, wenn überhaupt enthalten, als isolierter Teil zwischen AT und NT befinden, sind sie in den katholischen Bibeln zwischen die Bücher des AT eingemischt, sodass man nicht zwischen den biblischen Büchern und den Apokryphen unterscheidet. Die Namen der Apokryphenbücher lauten das Buch Tobit, das Buch Judith, das erste und zweite Buch der Makkabäer, die Weisheit Salomos, das Buch Jesus Sirach und das Buch Baruch. Außerdem sind den Büchern Daniel und Esther noch Zusätze hinzugefügt worden. Darüber hinaus gibt es aber auch noch neutestamentliche Apokryphen, die glücklicherweise in keiner Bibelausgabe zugefügt wurden, also auch nicht in den katholischen Bibeln. Die Autoren der alttestamentlichen Apokryphen behaupten allerdings nicht, von Gott inspiriert zu sein. Die biblischen Propheten behaupten das. Die sagen, so spricht der Herr. Das hat mir der Herr gesagt. Die biblischen Propheten im Alten wie im Neuen Testament behaupten, von Gott inspiriert zu sein. Die Schreiber der Apokryphen behaupten das gerade nicht. So lesen wir in 2. Makkabäer aus Kapitel 2, wir nun wollen versuchen, es hier in einem einzigen Buch kurz zusammenzufassen, so nahmen wir uns vor, die, die gern lesen, zu unterhalten, denen, die mit Eifer auswendig lernen, zu helfen, allen aber, die das Buch auf irgendeine Weise in die Hand bekommen, zu nützen. Die Einzelheiten genau zu untersuchen, überließen wir dem Geschichtsschreiber. Ja, so schreibt niemand, der behauptet, im Auftrag Gottes prophetisch etwas zu reden. Also die Schreiber der Apokryphen hatten nicht die Autorität der Apostel, haben die auch nie für sich beansprucht und der anderen Propheten, Apostel und anderen Propheten. Und in 2. Makkabäer 15, 37 und 38 steht, darum höre ich hier mit der Erzählung auf, ist sie gut und geschickt erzählt, habe ich mein Ziel erreicht, ist sie aber schlecht und mittelmäßig, ich habe mein Bestes gegeben. Würde Paulus nie schreiben, wenn er im Auftrag Gottes schreibt, versteht ihr? Ja? Die Schreiber der Apokryphen erheben keine Autorität, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Das war die Frage, kommt jetzt natürlich unwillkürlich, ja, warum hat die katholische Kirche dann die Apokryphenbücher in die Bibel aufgenommen? Das muss doch einen Grund haben. Nun, in einer katholischen Bibelausgabe der Einheitsübersetzung wird das erklärt. Dort kann man in einer Anmerkung zum zweiten Buch der Makkabäer folgende Erklärung lesen. Das Buch, also 2. Makkabäer, ist vor allem wegen seiner fortgeschrittenen Lehre über die Auferstehung der Toten, über das Gebet für die Verstorbenen, über die Verdienste der Märtyrer und die Fürbitte der Heiligen bedeutsam, Diese theologischen Aussagen begründen und rechtfertigen die Stellung des Buches im alttestamentlichen Kanon. Ist euch die Logik dieser Erklärung aufgefallen? Das Buch wurde also dem biblischen Kanon hinzugefügt, weil es Lehren unterstützt, die die katholische Kirche glaubt, die aber in der Bibel nicht vorkommen. Und jetzt ist aber diese Lehre, dass man zum Beispiel Toten beten kann, die Fürbitte der Heiligen und so, das steht ja nicht in der Bibel, aber im zweiten Buch Makkabäer steht das. Dann nehmen wir es eben in die Bibel, dann haben wir es drin. Und jetzt hast du eben in der Bibel, in der katholischen Bibel, die Lehre, dass man zu Toten beten soll. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ich will an dieser Stelle schließen über meinen kurzen Abriss über die Geschichte der katholischen Kirche und möchte, so Gott will, in 2 Wochen mit dem Thema weitermachen, wo ich dann auf einzelne Lehren eingehe und diese dann den biblischen Lehren gegenüberstelle. Und der geschichtliche Abriss soll dann einmal genügen, aber hier und da wird man schon nochmal Geschichte streifen. Es ist ja nun alles sehr komplex und zusammenhängend. Aber für heute soll das einmal genug sein. Wir haben natürlich schon gemerkt, ich denke schon in diesem ersten Teil, dass die Reformation durchaus ihre Berechtigung hatte und immer noch hat. Denn Luther sagt, allein die Schrift und allein der Glaube an Jesus Christus, die Schrift offenbart Gottes Willen und der Glaube an Jesus Christus errettet uns. Ich brauche keine Kirche dazu. Ich brauche keine Mitgliedschaft, ich brauche keinen Priester, der mir da irgendwelche Sakramente verleiht. Es ist allein Gott, der es tut. Und insofern hat die Reformation ihre Berechtigung gehabt, hat sie immer noch, hat ihre Aktualität. Und für uns als bibeltreue Gemeinde zählt natürlich allein die Schrift.